me talking to the neighbors with a homemade song. It's a popsicle, a lemonade, and ice cream cones. A friend who shows up at the party when you thought you were alone. I've been waiting for this for so long. Something wonderful is just around the bend when summer comes.
Colleen McCandless, When Summer Comes. Ich komme nicht auf den Sommer, obwohl, wenn man rausguckt, man annehmen könnte, es ist Sommer, sondern ich komme zu einem Stück deutscher Geschichte, die an einem 27. Mai ein Datum gefunden hat, das für einen Bruch dieser Entwicklung signifikant ist. Am 27. Mai 1950 nämlich fand das erste Deutschlandtreffen der FDJ in Ost-Berlin statt. Bei der viertägigen Großveranstaltung mit 700.000 Jugendlichen aus Ost und West wurde für ein kommunistisches Gesamtdeutschland geworben. Das war ein Ansatz, den damals insbesondere die Sowjetunion verfolgt hat, nämlich ein Gesamtdeutschland zu bekommen, also den Wunsch nach einer nationalen Vereinigung zu haben und zu erfüllen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein nicht zu enges Zusammenkommen von Deutschland mit den anderen Westmächten. Das war so die Idee. Das Treffen fand dreimal statt, an Pfingsten 1950, 1954 und noch einmal nach dem Mauerbau 1964. Aber damals dann waren die anderen Treffen schon unter ganz anderem Vorzeichen. Denn ebenfalls an einem 27. Mai, aber zwei Jahre später, 1952 nämlich, kappte die DDR alle Telefonverbindungen nach West-Berlin. Fast 20 Jahre lang konnten Ost- und West-Berlin nicht miteinander telefonieren. Erst 1971 wurden wieder 10 direkte Leitungen geschaltet. Den Redebedarf deckte das natürlich nicht und schnell waren die Kapazitäten erreicht, sodass bis zum Jahresende zwar 120 zusätzliche Leitungen in Betrieb genommen wurden. Also zwischen 1950 und 1952 ein krasser Gegensatz, auf der einen Seite Gesamtdeutschland in den Vordergrund zu stellen und auf der anderen Seite die Telefonverbindungen zwischen zwei Teilen zu kappen. Zu tun hatte das Ganze aber mit dem ebenfalls am 27. Mai 1952, also am selben Tag, geschlossenen, unterzeichneten Vertrag zur Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Das war das, was eigentlich von der damaligen Sowjetunion verhindert werden sollte, dass nämlich Deutschland in diese Verteidigungsgemeinschaft und in die EU integriert werden konnten. Und derjenige, der das verhindert hat auf der Westseite, war Adenauer. Der Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft kam freilich nie zustande, denn er scheiterte im Ratifizierungsverfahren an der französischen Ablehnung dieses Vorhabens. Soweit also zur Bedeutung, zur exemplarischen Bedeutung, sollte man vielleicht besser sagen, dieses 27. Mai in der deutschen Geschichte. Und nachdem wir gerade eben gehört haben, wenn der Sommer kommt, und dann stellen wir uns vor, der Sommer sei da, und dafür habe ich einen Titel von Lovin' Spoonful.
in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
The Lovin' Spoonful, Summer in the City. Ein uralter, nichtsdestoweniger nach wie vor schöner Titel, wie ich finde. Ich komme nochmal auf das Thema Klima zurück. Nicht mit meiner Wissenschaftsecke, sondern mit einem Gespräch. Vor einigen Wochen hat hier an der Universität eine Veranstaltung stattgefunden, die beschäftigte sich mit dem Klimajournalismus. Die Referentin war Sarah Schurmann und die Veranstaltung wurde organisiert von der Universität, vom Landtag und von der Thüringer Allgemeinen Zeitung. Mit Sarah Schurmann hatte ich damals ein Gespräch geführt, das ging um diese Veranstaltung. Und weil ich sie gerade am Telefon hatte, habe ich dann gleich auch noch gefragt, wie das zu verstehen ist, von welcher Organisation sie da gekommen ist, warum sie eingeladen worden ist. Und das führte darauf, dass vor 5 Jahren nämlich von einer Reihe von Journalisten ein Netzwerk gegründet worden war, das sich mit dem Klimajournalismus befasst. Es heißt Netzwerk Klimajournalismus Deutschland. Und womit sich dieses Netzwerk beschäftigt, welche Ziele es hat und wem es helfen will, darüber hatte ich mit eben Sarah Schurmann am Telefon gesprochen. Und eingangs dieses Gesprächs habe ich sie gefragt, ob diese 5 Jahre, die das Netzwerk jetzt besteht, Anlass zum Feiern sind.
Tatsächlich keine explizite Geburtstagsfeier in dem Sinne bisher geplant. Aber wir vergeben seit jetzt in diesem Jahr zum 3. Mal den Deutschen Preis für Klimajournalismus und den werden wir im September auch wieder vergeben. Und da wird sich dann vermutlich auch ein bisschen Feierlichkeit anschließen.
Dann schließe ich gleich die Frage an. Dieser Preis für Klimajournalismus, den Sie da ausgelobt haben, was war die Idee?
Die Idee war die, dass wir als Netzwerk ja auch vor allen Dingen versuchen, praktisch eine bessere Klimaberichterstattung in die Breite der medialen Berichterstattung zu bringen. und damit auch viel, sag ich mal, unsere Branche kritisieren und gleichzeitig aber auch zeigen wollen, dass es ja schon ganz tolle und großartige Klimaberichterstattung gibt, die oft aber durch, sag ich mal, die typischen Preiskategorien bei Journalismuspreisen durchfällt. Und außerdem war es uns wichtig, dass wir diese Preise auch dotieren, weil ja Klimaberichterstattung jetzt ja auch gerade nicht mehr, sag ich, den besten Stand hat und von daher auch eine finanzielle Unterstützung für diejenigen, die diese Arbeit machen, ganz sinnvoll ist, damit sie da dranbleiben können.
Es gibt einen entsprechenden Preis, wenn ich mich da richtig informiert habe, der sich mit Wissenschaftsjournalismus beschäftigt. Wie unterscheidet sich Klimajournalismus von Wissenschaftsjournalismus? Nur thematisch?
Ja, genau. Also für uns ist der Unterschied zwischen Wissenschaftsjournalismus und Klimajournalismus, dass wir eigentlich gar nicht wollen, dass Klimajournalismus eine eigene Kategorie ist. Also wir freuen uns zwar, dass wir irgendwie seit 5 Jahren gut miteinander arbeiten, aber uns wäre es auf jeden Fall absolut recht, wenn wir uns in 5 Jahren auch überflüssig gemacht hätten, weil die Hoffnung eigentlich ist, Klimaberichterstattung als ein Querschnittsthema in der Berichterstattung zu etablieren, das einfach überall mitgedacht wird und überall da, wo es eine Rolle spielt, explizit gemacht wird. Und dann bräuchte es in dem Sinne die Kategorie Klimajournalismus gar nicht mehr, weil fast jede Berichterstattung eigentlich auch eine Klimaberichterstattung ist oder sein sollte.
Klimaberichterstattung oder überhaupt Berichterstattung in diesem Bereich ist immer etwas kompliziert, weil die Zusammenhänge vielfach schwierig zu durchschauen sind oder aber auch vielleicht noch gar nicht bekannt sind. Wie geht man damit um, dass das so eine komplizierte Materie ist? Denn wenn sie nicht kompliziert wäre, bräuchte man es dieses Netzwerks nicht, das Sie gegründet haben.
Ja, genau. Da haben Sie absolut recht und deswegen ist praktisch auch der Kern unserer Arbeit die vergangenen 5 Jahre gewesen, also einerseits KollegInnen zusammenzubringen, die diese Arbeit schon machen und damit aber oft Einzelkämpferinnen sind, entweder weil sie frei arbeiten oder weil sie praktisch die eine Klimaperson in ihrer Redaktion waren. Und dadurch gar nicht so einen, sag ich mal, Austausch auf Augenhöhe oft mit Kolleginnen haben können, weil die natürlich ganz andere Spezialthemen haben. Und dann gibt es dieses grundsätzliche strukturelle Problem, sag ich mal, im Journalismus, dass wir alle GeneralistInnen sind oder dass wir irgendwie irgendwas studiert haben und dann in den Journalismus kommen. Das gibt Gründe dafür, also praktisch, dass das auch ein demokratischer Job ist und dass es dann offenen Zugang für gibt und von daher ist das auch grundsätzlich sinnvoll. Es hat aber genau den Nachteil, den Sie gerade beschrieben haben, dass wir nicht alle vorher, sag ich mal, eine Grundausbildung Klimazusammenhänge haben. Und deswegen ist es auch total schwer im Alltag, im Berufsalltag zu sagen, was ist denn jetzt hier eine gute Quelle oder was ist denn jetzt hier ein guter einordnender Satz oder wie hängt denn das, was ich mir jetzt irgendwie vielleicht gerade noch als Zusammenhang auch zusammenreimen kann, eigentlich mit dem genau zusammen, worüber ich hier berichte. Also Beispiel wäre, wir berichten über den Neubau einer Autobahn und haben schon so die Ahnung, dass da ja auch dann Verbrennerautos viel drüber fahren und dass das irgendwie was mit Klima zu tun hat, auch wenn die neu gebaut wird. Aber wie man genau das zusammenbringt und welche Expertise von welcher Interessengruppe da wie viel wiegt, ist dann oft im Alltag gar nicht so einfach einzuordnen. Und deswegen machen wir zum Beispiel, die nennen sich bei uns 5:12 Klimabriefings, wo wir regelmäßig Expertinnen einladen und damit auch versuchen, so einen tieferen Einblick in Themengebiete zu geben, damit Kolleginnen dann im Alltag sich besser auskennen und gut zurechtfinden. Und ja, wir haben da eigentlich ein strukturelles Problem, was viel früher ansetzen müsste, also in den Journalistenschulen, in den Volontariaten, bei der Ausbildung, im Studium, also eigentlich auch in jedem Studium. Es geht ja nicht nur uns JournalistInnen so, dass wir eigentlich nicht ausreichend Klimawissen haben, sondern jeder politische Entscheider, jede wirtschaftliche Entscheiderin bräuchte eigentlich so einen Grundzusammenhang, um darauf dann informierte Entscheidungen treffen zu können.
Also Sie unterstützen Journalisten, die über Klimathemen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, berichten möchten, indem Sie zum Beispiel solche Expertenbeiträge ihnen zur Verfügung stellen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also wir suchen uns praktisch oft oder in regelmäßigen Abständen latent in der Luft hängende Themen raus und laden dann Expertinnen ein, um einmal tiefer gehen zu erklären, okay, wie sieht es da in dem Feld eigentlich gerade aus? Wir hatten zum Beispiel mal eine Reihe zur planetaren Gesundheit oder jetzt auch nochmal zu Desinformation und gucken dann aber auch explizit darauf, wie sieht es eigentlich im medialen Diskurs dazu aus, wo fehlen da Sachen, wo könnten Sachen anders eingeordnet werden. Das ist so praktisch eine Schiene, dass wir versuchen, die Kolleginnen zu befähigen, auch sicherer und gut informiert zu berichten. Eine andere Sache ist, dass wir gerade vor kurzem erst den sogenannten Brandmelder ins Leben gerufen haben, wo wir jetzt explizit auf medialen Diskurs gucken, um zu sagen, okay, wo fehlt uns hier Kontext oder wo fehlt uns hier eine Einordnung und wie könnte es auch gehen?
Ist das jetzt etwas, was man bei Ihnen abrufen kann, wenn man diese Unterstützung in Anspruch nehmen will, also in Form eines Podcasts oder so?
Genau, also wir haben einen Newsletter, der geht immer einmal im Monat, am Anfang des Monats raus und den kann man abonnieren und da findet man so alle unsere Angebote. Also einerseits haben wir irgendwie eine neue Staffel von diesen Klimabriefings, das sind Live-Veranstaltungen via Zoom, immer in der Mittagszeit für eine Stunde. Und dafür könnte man sich dann zum Beispiel anmelden oder man erfährt dann, wie gesagt, von diesem neuen Projekt Brandmelder, wo wir jetzt auch immer einmal im Monat die neuesten Texte dann zeigen. Wir sind auch bei LinkedIn und bei Instagram zu finden, aber ich glaube, der Newsletter ist so das, wo man einmal im Monat den geballten Überblick bekommt, was wir eigentlich gerade alles anbieten und wo man sich dazu schalten kann, wenn man Mark und Zeit hat.
Nun ist Journalismus ja kein klassischer Lehrberuf und man hat keine Berufsausbildung vorzuweisen. Kann sich da jeder anmelden bei Ihnen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir haben für diese Briefings versucht, tatsächlich einen geschützten Raum für Journalistinnen zu schaffen, also wo man dann auch praktisch mit der Definition, was ist ein Journalist zum Beispiel, um einen Presseausweis zu beantragen, arbeitet, weil der Gedanke war, Journalisten sind ja auch eine Gruppe, sag ich mal, denen es nicht so leicht fällt, manchmal zuzugeben, wenn sie was nicht verstanden haben oder das nicht so offen sagen zu können, weil ihr Job ja auch daraus besteht, anderen Menschen die Welt zu erklären. Und deswegen ist es uns in dem Rahmen wichtig, dass da halt nur Leute zusammenkommen, die auch tatsächlich klassische Journalistinnen sind in dem Thema. Aber also praktisch für den Newsletter kann sich gerade erstmal irgendwie auch jeder anmelden und jede anmelden. Und da sind auch, glaube ich, mehrere Leute dabei, die das irgendwie nebenberuflich machen. Das ist auch alles fein. Oder auch Menschen, die sich einfach für Klimathemen interessieren.
Fragen wir mal nach den Zahlen. Wie groß ist die Gruppe dieses Netzwerks und wie hat sich die Zahl derer, die sich an Sie wenden, entwickelt?
Interessanterweise hat ja in der Vergangenheit, so sag ich mal, das öffentliche Interesse an Klima abgenommen. Wir erleben weiterhin aber einen Zulauf. Das ist immer ein bisschen schwer bei uns zu beziffern, weil wir versucht haben, also wir sind jetzt noch kein geschlossenes Netzwerk wie so viele andere Journalistinnen, Vereine, wo man dann wirklich ein Verein ist und man wird Mitglied, sondern wir haben erstmal versucht, so viele Kolleginnen wie möglich mit einer geringen Hürde, sage ich mal, zu erreichen. Von daher kann ich Ihnen jetzt Zahlen nennen, wie wir sind 800 Kolleginnen in einem Slack-Raum, in dem sich Menschen aus dem Netzwerk austauschen können. Wir haben, glaube ich, 2400 Abonnentinnen des Newsletters mittlerweile. Da kommen auch wirklich jede Woche noch Menschen dazu. Und wir sind aber jetzt, sage ich mal, in einem Kernteam, was regelmäßig all diese Angebote zum großen Teil ehrenamtlich organisiert, sind wir, glaube ich, mittlerweile so 40. So ein paar Eckpunkte für Sie.
Das ist ja eine für mich überraschende Zahl, die Sie dann nennen von Interessenten.
Ja, tatsächlich sind auch nicht nur, sag ich mal, von den passiveren Mitgliedern, die ab und zu irgendwie unsere Angebote konsumieren, mehr dazugekommen, sondern jetzt über das letzte Jahr, würde ich sagen, wo man einfach wirklich massiv merkt, die öffentliche Aufmerksamkeit nimmt ab, haben sich sehr viele Kolleginnen bei uns gemeldet und gesagt, sie wollen jetzt aktiv bei uns mitmachen. Wahrscheinlich auch, weil sie gemerkt haben, okay, es ist kein Selbstläufer mehr und wenn wir wollen, dass da sich auch was verändert in der Branche und dass das Thema sachgerechter mitgedacht und berichtet wird, dann müssen wir jetzt auch aktiv werden. Und in dem Sinne sind wir zumindest noch optimistisch, weil wir merken, Leute engagieren sich und bringen sich ein und sehen schon noch, dass das Thema nicht unwichtig ist, nur weil es jetzt gerade hinten runterfällt.
Ich nehme an, Sie beobachten auch die Medien auf das Thema Klima hin. Wenn Sie die Medien beobachten, dann müsste sich das doch da auch irgendwie niederschlagen. Also, dass das politische Interesse am Thema Klima nachgelassen hat. Ich glaube, das kann man so feststellen, auch ohne irgendwelche Zahlen in der Hand zu haben. Aber wenn Sie so viele Interessenten haben, müsste sich das doch in den Medien eigentlich auch umgekehrt positiv niederschlagen.
Ja, es ist schwerer geworden für Kollegen und Kolleginnen, die in den Redaktionen sitzen und in den vergangenen Jahren eigentlich hauptsächlich, sage ich mal, zu Klima gearbeitet haben, tatsächlich Klimathemen zu platzieren, wird uns rückgemeldet. Viele von den freien Kolleginnen sagen auch, also mit so einem Themenvorschlag in Sachen Klima durchzukommen, ist gerade nicht mehr so einfach. Also man kann schon sagen, dass da quantitativ einfach die Aufmerksamkeit auch medial abgenommen hat. Und man kann auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Diskurse aktuell zu Spritpreisbremse oder anderen Zusammenhängen sieht, dass man denkt, okay, da fehlt dann oft weiterhin der Kontext. Also es ist ja verständlich, dass wir über die Spritpreise diskutieren, aber es wird oft nicht der Komplettzusammenhang aufgemacht. Was bedeutet das, wenn wir jetzt da die Preise runtersetzen, auch in einem Emissionszusammenhang für das Klima und so weiter und so fort. Also da sieht man, wir sind auch noch nicht ganz in der Qualität da, aber ich würde schon sagen, dass wir, also vor 5 Jahren, als wir uns gegründet haben, weil wir gesehen haben, die Berichterstattung reicht einfach nicht aus, dass man schon zu heute zumindest eine gewisse Veränderung sieht, dass, ich sag mal, alle Kolleginnen in Redaktion, die sich mehr mit Klimazusammenhängen beschäftigt haben, dass die das nicht einfach wieder vergessen haben. Also denen ist schon weiterhin klar, dass das Thema wichtig ist und diejenigen versuchen auch, diese Nuance mit einzubringen, dieses Querschnittsthema mit einfließen zu lassen. Aber ja, wir haben da halt längst nicht alle in den Wirtschafts- und Politikredaktionen und Nachrichtenredaktionen erreicht, sondern da gibt es schon noch genug Leute, die das halt für ein Trendthema hielten, das jetzt einfach wieder verschwunden ist.
Haben Sie für sich sowas wie einen Bereich, zu dem Sie sagen, da müssten wir eigentlich noch mehr machen? Klima ist ja ein sehr, sehr großes Thema.
Ja, das stimmt. Also wir haben auf jeden Fall immer mehr Ideen, als wir umsetzen können. Wobei wir sagen würden, also wie gesagt, auch praktisch auch im Kernteam sind wir jetzt in letzter Zeit stark gewachsen und dafür, dass wir zeitweise vielleicht auch eher so 8 bis 12 Leute waren, die sich regelmäßig getroffen haben, haben wir in den vergangenen 5 Jahren schon auch echt einiges auf die Straße gebracht und einige Angebote möglich gemacht. Aber zum Beispiel dieser Brandmelder, den wir jetzt gerade erst neu aufgesetzt haben, also eigentlich könnte man jeden Tag Dinge kommentieren, aber wenn man das in einer gewissen Qualität machen müsste, dann braucht es dafür halt auch Zeit. Das heißt, wir bräuchten eigentlich tatsächlich eine größere Redaktion, dafür bräuchte es dann mehr Gelder und so weiter und so fort. Also ich glaube, diesen Brandmelder und diese Medienkritik, die wir uns eigentlich auch wünschen würden, also die auf eine konstruktive Art und Weise auszuüben, um halt auch eine Diskursveränderung zu ermöglichen, das würden wir, glaube ich, noch mehr machen, gern.
Dann habe ich noch ein allerletztes. Wer sich von Ihnen unterstützen lassen möchte oder vielleicht gar bei Ihnen mitmachen möchte, an wen muss der sich wenden?
Dann kann man sich sehr gerne einfach an netzwerk@klimajournalismus.de melden und sagen, ja hallo, ich möchte irgendwie gerne mitarbeiten oder ich habe den Bereich, was gibt's denn da für Angebote, oder tatsächlich einfach unseren Newsletter abonnieren und da dann gucken, okay, was passt eigentlich für mich gerade. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Gesichter und es wird auch immer gesagt, dass wir tatsächlich ein ganz netter Haufen sind. Also nur weil Klima so deprimierend ist, heißt es nicht, dass es nicht Spaß machen würde, mit uns zu arbeiten.
Das war Sarah Schurmann vom Netzwerk Klimajournalismus Deutschland und hat uns zur Arbeit dieses Klimanetzwerkes einiges erzählt, das hoffentlich viele Interessenten ausgemacht hat, die da mitarbeiten möchten oder aber, wenn sie etwas wissen möchten, die sich an dieses Netzwerk wenden können. Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Schurmann.
Ja, ich bedanke mich.
Mit diesem Gespräch mit Sarah Schurmann habe ich ja eigentlich nur einen Überblick über die Arbeit des Netzwerks Klimajournalismus geben können und wollen. Zum Beispiel sind wir in dem Gespräch gar nicht eingegangen auf die Charta, die von diesem Netzwerk entwickelt worden ist. Mit ihr hat sie das Selbstverständnis formuliert, für einen Journalismus zu arbeiten, der durch Aufklärung zum Erhalt der Lebensgrundlagen auf diesem Planeten beiträgt. In dieser Charta sind 10 klimajournalistische Prinzipien festgehalten, die jemandem, der sich schon lange mit journalistischen Arbeitsprinzipien befasst, vielleicht als mehr oder weniger selbstverständlich erscheinen können. Aber die Entwicklung des Medienwesens und des Journalismus macht solch eine Charta vielleicht doch gerade im Moment ganz besonders notwendig. Es lohnt sich deswegen, sich diese Charta für die eigene Arbeit immer wieder einmal vor Augen zu führen, und man findet sie im Internet auch auf der Homepage des Netzwerks Klimajournalismus unter www.klimajournalismus.de/de/charta.
Nous marchons sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin, et je me souviens. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an. Il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune, tu vois, comme elle. Je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil, du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité. Un siècle. Il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Joe Dassin war das. Und der Titel dieses Songs scheint ein wenig in die Zukunft zu reichen oder ein wenig mehr in die Zukunft zu reichen, denn er heißt einfach übersetzt Indischer Sommer, l'été indien. Was für eine schöne Atmosphäre in diesen indischen Sommern und was für eine wunderbare Sprache dieses Französisch. Anderes Thema. Wie wird man Eisenbahnfan? Viele werden diese Frage für abwegig halten und eher die Frage stellen, wie man bloß heutzutage noch Eisenbahnfan werden, sein oder gar bleiben kann. Rudolf Heim, ein Erfurter, ist auch heute noch Eisenbahnfan und hat in einem Gespräch mit mir geschildert, wie er das geworden und bis heute geblieben ist. In diesem Gespräch können wir aber nicht nur etwas über die Leidenschaft an den Schienen lernen und an der fotografischen Dokumentation der Eisenbahn. Der 1953 geborene Rudolf Heim schildert darin gleichzeitig viel von seinem Leben und seinen persönlichen und beruflichen Wenden in seiner Lebenszeit. In der Wendezeit und wie es dazu kam, dass er zum Herausgeber der ältesten deutschen Eisenbahnzeitschrift geworden ist. Lassen wir uns also ausgehend von der Ausgangsfrage, wie das alles angefangen hat, durch seine Erfahrungen in diesem Gespräch führen.
Also bei mir ist es die Faszination von Schienen. Ich kann mich genau entsinnen, ich hatte eine Großmutter in Haldensleben in der Nähe von Magdeburg und in Haldensleben gab es eine Hafenbahn und ich war vielleicht 5 Jahre alt und wir stolperten beim Gang in den Garten über diese Gleise und mich hat das ungeheuer fasziniert, wo führen diese Gleise hin, was passiert hier, was ist hinter der nächsten Kurve dort, wo geht das hin? Und ich wäre am liebsten sofort auf den Gleisen weitergelaufen und hätte das erkundet, aber da hat natürlich meine Großmutter gesagt, halt, das ist verboten. Und das hat vielleicht sogar den Reiz noch mehr erhöht. Also das war ganz früh schon da, Schienen, Gleise. Auch über die Eisenbahn hinaus, Straßenbahnen. Also Schienen sind immer die Faszination. Alles, was auf Schienen rollt. Komischerweise haben mich Autos nie interessiert, was ja bei den meisten Jungs das allererste ist, Autos, Motorräder. Das hat mich nicht so richtig fasziniert, aber Schienen waren der Kern der ganzen Geschichte.
Haben Sie dann sich auch angeguckt, wo führen diese Schienen lang? Auf Plänen, auf Karten oder so etwas?
Genau. Es ist auch eine ganz große Liebe zur Geografie gleich da gewesen. Vielleicht lag es auch daran, dass mein Vater Ingenieur war beim Talsperrenbau und dass der oft am Wochenende sich auch Pläne mit nach Hause genommen hat, wo er vom Thüringer Wald geschaut hat, wo ist ein Tal, wo fließt ein Bach, wo kann ich vielleicht eine kleine Talsperre bauen, dass Bewässerungswasser da ist, Trinkwasser. Er hat die Ora-Talsperre zum Beispiel konzipiert. Und da war eine Faszination an Landkarten da, die lagen einfach da und dann waren da noch die sauberen Zeichnungen meines Vaters. Das hat mich ungeheuer fasziniert, so spitze Bleistifte und er hat keinen Bleistiftspitzer genommen, sondern noch das Taschenmesser so richtig. Und mich haben aber komischerweise gleich diese Gleise interessiert auf den Messtischblättern, da war ja jedes kleine Anschlussgleis, alles war da genau eingezeichnet und da habe ich eine Faszination für gehabt, von Anfang an.
Und wie hat sich das von den Schienen dann weiterentwickelt?
Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie ungeheuer anziehend eine Dampflokomotive ist. Also Geräuschkulisse, diese lauten Pfiffe, das Klappern, das Scheppern, der Geruch so nach Schwefel und nach altem Öl. Und wie gesagt, das hat mich ungeheuer fasziniert. Und ich wollte da immer irgendwie in der Nähe sein und wir sind dann auch 1960 in die Stolzestraße gezogen in Erfurt. Und da war ich dann 7 Jahre alt, kam auch in die Schule und dort war das Anschlussgleis der Optima Büromaschinenwerk und die kriegten, also 2-mal am Tag kam da eine richtige uralte preußische Dampflok, das wusste ich damals noch nicht, habe ich dann im Nachhinein alles rausgekriegt. Und die brachte dort Kohlenwagen für das Heizwerk, wo jetzt die Zentralheize drin ist als Kulturstätte. Die haben damals, als ich Kind war, noch richtig Kohlen gekriegt. Und da bin ich, sobald ich das hörte, dass die rangierten fahren, bin ich sofort mit dem Roller oder gerannt und wollte neben dieser Lok stehen. Das war Faszination pur.
kam dann auch irgendwann der Wille und Wunsch, mal auf einer Lok mitfahren zu können, vielleicht gar Lokführer zu werden?
Ich weiß gar nicht mehr genau, in Suhl, da wohnte die andere Großmutter, väterlicherseits. Da fuhren damals noch die preußischen T16-1, 94er, und zwar auf der Steilstrecke hinauf zum Friedberg. Und da war ich vielleicht 12 oder 13 und stand, wie so oft, ganz fasziniert am Bahnsteig neben der Lok. Und da hat irgendein Lokführer von sich aus gesagt, hast du Lust, mal hier hochzukommen? Und dann war ich natürlich völlig platt, weil das hatte ich gar nicht erwartet. Und dann bin ich da hoch in den Führerstand und dann war das so warm, 50 Grad da drin. Und das hat mich so fasziniert. Und irgendwie hat er auch gesagt, wir setzen jetzt hier die Wagen um und so, da kannst du ruhig mitfahren. Da war ich glücklich, absolut glücklich. Eigenartigerweise habe ich aber nie wirklich den Plan gehabt, Lokführer zu werden. Ich habe im Nachhinein oft überlegt, warum ich das nicht wollte. Aber das ist komischerweise nicht der Fall gewesen. Vielleicht war auch mein Vater, der gesagt hat, Lokführer, da musst du Sonnabend und Sonntag, musst du früh um 3 raus und das ist harte Arbeit und dann tut dir der Rücken weh. Und vielleicht hat das auch mitgewirkt, aber ich bin mir im Nachhinein nicht ganz sicher.
Aber Ihre Leidenschaft für die Eisenbahn ist erhalten geblieben. Sie haben die auch praktiziert. Dann irgendwann haben Sie angefangen, Fotos von Eisenbahnen, ja, von Strecken, von Lokomotiven und Wagen zu machen.
Mein Vater hatte mehrere schöne, gute Fotoapparate. Kleinbild, eine Vogtländer, die konnte man aufklappen, das war Rollfilm. Jedenfalls war auch eine Schachtsucherkamera dabei mit zwei solchen Objektiven, aber die war viel zu auffällig, denn das Fotografieren war in den 60er, Anfang 70ern noch streng verboten. Also nahm ich diese Klappkamera mit, die passte in die Jackentasche, war völlig unauffällig. Und dann bin ich auf den Erfurter Hauptbahnhof und habe dort die ersten heimlichen Fotos so an den Außenbahnsteigen, wo nicht so viel Personal war und wo die Stellwerke einen nicht gesehen haben, gemacht. Und das war ein bisschen auch wie Indianerspiel. Wenn so Heimlichkeit dazu kommt, macht ja eine Sache doppelt so viel Spaß. Und ich kam mir auch eine ganze Zeit lang ein bisschen wie ein Irrer vor, dass ich mich für Loks interessiert, weil ich kannte niemand anders, dem es ähnlich ging. Und ich dachte, vielleicht bin ich reif für die Klapsmühle irgendwie. Das ist eine Freundin hatte ich natürlich auch noch nicht. Da waren wir früher ja alle viel langsamer als heute. Aber dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass es eine Sonderfahrt gibt mit einer Dampflok in den Thüringer Wald. Und da bin ich hin, habe mich angemeldet. Und da waren 400 Leute in dem Zug, die alle dieselbe Macke hatten wie ich. Und da wusste ich, ich bin wahrscheinlich doch nicht verrückt. Das machen noch viele andere. Mit 18 musste ich erstmal zur Nationalen Volksarmee nach Oranienburg. Und da habe ich gedacht, jetzt ist mein Leben zu Ende. Wenn du hier wieder rauskommst nach anderthalb Jahren, dann gibt es gar keine Dampfloks mehr. Dann kannst du das eh an den Nagel hängen. Aber so schnell ging das alles nicht. Es gab danach immer noch Dampfloks und in der DDR gab es die viel, viel länger als in allen anderen europäischen Ländern, weil eben das Land auch in gewisser Weise so rückständig war, was die Wirtschaft betrifft. Die mussten ihre Lokomotiven noch so lange fahren lassen. Das heißt, ich hatte immer zu tun und hatte aber als Abiturient dann den Traum, Architektur zu studieren in Weimar, aber da wurde ich natürlich abgelehnt. Die DDR brauchte im Jahr höchstens 5 oder 6 Architekten und da war keine Chance. Und da habe ich das Studium überhaupt gecancelt und bin ans Nationaltheater Weimar gegangen und habe dort als Kulissenschieber ein bisschen Geld verdient und kriegte dort ein kleines Dachkämmerchen. Ich wollte von zu Hause weg, auch so mich emanzipieren. Ich war dann 20 und dachte, du kannst nicht mehr bei Mama und Papa wohnen, so, das geht nicht mehr. Und da habe ich halt ein bisschen Geld verdient, habe dort mein Zimmerchen gehabt und habe so diese Welt der Kunst, die hat mich fasziniert. Also das war toll, die Schauspieler, Faust-Inszenierung. Damals wurde das Theater gerade neu eröffnet, 76 nach einem riesen Umbau. Und da saß Erich Honecker in der ersten Reihe und wir spielten Faust und ich war dabei. Also das war grandios, toll. Und nebenbei immer noch Eisenbahn.
Nebenbei immer Eisenbahn. In erster Linie fotografierenderweise.
Fotografierenderweise. Wandern viel. Man ist ja da viel an frischer Luft. Man sucht sich ein schönes Motiv, eine Brücke. Überlegt, wann steht die Sonne richtig. Man muss also wirklich wieder Geografie sich auskennen, Landkarten haben. Gucken, wo die Strecken lang führen. Und dann so ein bisschen wissen, was fährt da. Kommt da heute noch eine Dampflok? Oder ist das hier, stehst du hier auf verlorenem Posten? Und das hat dann immer parallel funktioniert. Und dann hatte ich in Weimar auf einmal Lust, habe ich mir überlegt, du kannst nicht dein ganzes Leben lang Kulissenschieber sein, das geht auch immer bis abends um 11, 11:30. Bewirb dich doch zum Studium für Lehrer in Dresden, auch für Kunst und für Deutsch. Und da ging das dann los mit der Ausbildung in Dresden. Ja, und da bin ich dann Lehrer gewesen.
Wie viele Jahre sind Sie Lehrer gewesen?
Ich war dann 4 Jahre lang Lehrer, und zwar in Suhl, weil der Zufall wollte es, dass ich als ich mit dem Studium fertig war, 1981 starb gerade meine liebe Großmutter dort. Und da war diese Wohnung leer. Und dann habe ich der Volksbildung gesagt, ich wäre normalerweise als Lediger, hätte ich nie eine Wohnung gekriegt. Und da habe ich gesagt, ich habe eine Wohnung, wenn ihr mir versprecht, dass ich die bekomme, könnt ihr mich nach Suhl vermitteln. Und da wurde ich Lehrer in Suhl. Und habe es dann 4 Jahre lang gemacht. Aber dann war unser Patenbetrieb in Suhl von unserer Schule, von der 12. POS, war die Staatssicherheit. Und da hatte ich so oft auch Ärger und habe den Mund aufgemacht und so. Und habe dann 84 gekündigt. Und da stand ich dann da. Aber es war immer nebenbei noch das Eisenbahnhobby, was kontinuierlich immer weiter lief.
Haben Sie denn auch verfolgt, wie die technischen Entwicklungen waren? Jetzt nicht so sehr in der Schienentechnik, da hat es vielleicht gar nicht so ganz große Innovationen gegeben, aber in der Lokomotivtechnik und in der Wagentechnik?
Gerade bei den Lokomotiven hat die DDR hat erstaunlich viel, auch aus der Not herausgeboren, in ihre alten Lokomotiven investiert und die nochmal rekonstruiert und erneuert und auf den neuesten Stand gebracht. Das hat die Bundesbahn nicht gemacht. Die hat gleich in moderne Technik investiert, hat die alten Loks so lange fahren lassen, bis sie auseinanderfielen und dann schnell weg. Das konnte die Reichsbahn sich nicht leisten. Und da gab es schon interessante Entwicklungen, neue Kessel, die auch für diese Braunkohle geeignet waren, weil da braucht man ja viel mehr Rostfläche, weil die Steinkohle hat ja mehr Energie und Braunkohle verkrümelt da. Und da hat die DDR wirklich Wegweisendes gemacht. Das war wirklich sehr interessant. Habe ich auch wirklich mit Begeisterung verfolgt. Ja, und dann eben hatte ich mal irgendwann eine Kursbuchkarte. Da habe ich alle Strecken rot nachgemalt, die ich schon bereist oder abgelaufen hatte oder wo ich Fotos gemacht hatte. Und da war wirklich nur noch im Norden, in Brandenburg, gab es noch ein paar Linien, wo ich wirklich noch nicht war. Alle anderen Bahnen hatte ich dann inzwischen kennengelernt.
Die Elektrifizierung der Bahn, das ist etwas, um das Sie sich nicht so richtig gekümmert haben. Ist das die Wahrnehmung zutreffend?
Ja, also alle E-Loks oder alle Diesel-Loks auch waren ja Feinde der Dampfloks. Und da haben wir uns natürlich immer geärgert. Jede neue Diesellok hieß ja praktisch, dass 2 Dampfloks abgestellt werden. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, na Herrgott, das ist auch Eisenbahn. Und wenn man da steht und hat ein schönes Motiv und die Dampflok kommt nicht, stattdessen kommt eine russische Diesellok, dann haben wir die natürlich auch fotografiert. Inzwischen sind 30, 40 Jahre vergangen und die Bilder sind wertvoll. Das haben wir damals nicht gedacht. Aber so ändern sich die Dinge und auch die Sichtweisen.
Wie groß ist denn Ihr Bildarchiv überhaupt?
Das sind so, ich schätze, 40.000 Fotos. Also, wobei da die Hälfte ungefähr von mir selbst ist. Und bei dieser vorhin erwähnten Sonderfahrt, wo ich so viele Leute kennengelernt habe, haben wir natürlich auch Freundschaften geschlossen und uns dann ausgetauscht mit Bildern. Also uns gegenseitig Fotos zugeschickt. Dadurch habe ich eben auch etwa 20.000 Fotos von ganz anderen Leuten. Später dann auch aus dem Ausland, Engländer, Franzosen und Tschechen und aus der halben Welt.
Sie sind dann, nachdem die Vereinigung gekommen war, sind Sie, so habe ich es jedenfalls in Ihrer Vita gelesen, sind Sie irgendwann in die Herausgebereigenschaft einer Zeitschrift hier reingerutscht?
Ich habe nach der Wende in Suhl, ging alles drunter und drüber. Ich hatte mich dort auch so ein bisschen durchgeschlagen. Ich habe bei der Kirche gearbeitet, 3 Jahre als Hausmeister. Ich habe dann Kunstkritiken unter falschem Namen geschrieben, weil ja meine Kaderakte noch bei der Volksbildung war. Und da ist eine Galerie auf mich aufmerksam geworden in Suhl. Und die haben gesagt, Mensch, wir haben eine Halbtagsstelle für dich. Hast du nicht Lust, das zu machen? So. Und da war ich in diesen Künstlerkreisen drin. Und nach der Wende dann bin ich noch mal zum Fernsehen gerutscht, habe ein halbes Jahr beim Fernsehen gearbeitet. Und dann Wurde aber diese Stelle in Suhl geschlossen. Das war so eine Außenstelle der aktuellen Kamera von früher. Und ich las in einer Eisenbahnzeitschrift, dass in München ein Verlag einen Redakteur sucht. Und da habe ich mich dort beworben und bin auch eingeladen worden zum Gespräch. Und die haben dann gesagt, wissen Sie, warum wir Sie eingeladen haben? Weil Sie unter 17 Bewerbern der Einzige war, der sich handschriftlich beworben hat. Alle anderen hatten natürlich Maschinen geschrieben und so. Und da habe ich diesen Posten da gekriegt, erstmal als Redakteur in München. Das war 1994, ging das los. Und ja, das war der Beginn dieser Arbeit beim Lokmagazin. Ja, älteste deutsche Eisenbahnzeitschrift, gegründet 1962. Und das war schon, da war ich sehr stolz, dass ich das jetzt auf einmal managen konnte und machen konnte. Und das hat auch Riesenfreude gemacht. Und ich werde jetzt im Herbst, werde ich das an den Nagel hängen. Jetzt will ich auch mal was anderes machen.
Diese Zeitschrift, welchen Leserkreis hat die?
Das ist also eine Zeitschrift, die im Format etwas kleiner ist als die meisten anderen Eisenbahnzeitschriften. Und wir haben keinen Modellbahnteil. Die meisten Fanzeitschriften haben ja vorne so einen aktuellen Teil, dann kommt so ein bisschen Historie und dann kommt die zweite Hälfte des Heftes Modellbau. Und das haben wir Eisern nicht. Also wir wenden uns nur an die Leute, die nicht zu Hause mit einer kleinen Eisenbahn spielen, sondern die wirklich nur an diesem sogenannten Vorbild, an der großen Eisenbahn interessiert sind. Ja, und ich hab mal zusammengerechnet, ich habe in den über 30 Jahren jetzt 17.000 Seiten gemacht für dieses Magazin. Also ich habe es nur handwerklich betreut und so weiter. Aber das ist schon...
Welche Auflage hat diese Zeitschrift?
Also als ich noch auch jeden Monat nach München gefahren bin, da hatten wir 15.000 Hefte im Monat. Da gab es dann so vor 10 Jahren so einen richtigen dollen Einbruch, wo wir überlegt haben, ob wir das Heft nicht überhaupt einstellen müssen, weil auf einmal das Internet so stark wurde. Aber dieser erst freie Fall auf runter auf 8.000 Exemplare, 9.000 Exemplare, der blieb auf einmal, wurde aufgefangen und da haben wir gemerkt, wir haben so ein Stammpublikum, die wollen nämlich das Heft wirklich besitzen und zu Hause neben die schon vorhandenen Stellen in der Schrankwand. Und das ist sogar wieder ein bisschen hochgegangen. Ich glaube, im Moment sind wir wieder über 10.000 drüber, aber ich könnte es jetzt nicht beschwören.
Ganz andere Frage. Wir haben vorhin ganz kurz über Modelleisenbahnen gesprochen. Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, nie eine Modelleisenbahn gehabt.
Das stimmt. Ich hatte ein oder andere Einzelmodelle, die ich mal irgendwie mir auf den Schrank gestellt habe, weil mir die Lok so sehr gefiel. Aber ich habe nie Modellbahn gehabt. Ich hatte keine Lust, zu Hause im geschlossenen Raum zu basteln. Ich musste immer raus und mich bewegen aufs Fahrrad und Kamera im Rucksack und so. Das ist so meine Welt gewesen. Ja.
Tja, kann man gut verstehen. Draußen ist es schöner als drin. Es gibt aber ausgesprochene Drinnen-Typen auch.
Ja, ja.
Die Modelleisenbahner sind das vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Konnten Sie Ihre Leidenschaft an Kinder, Enkel weitervermitteln?
Leider nicht.
Schade.
Also meine Kinder, die finden das alle gut, dass ich das mache, aber es ist keiner da, der sagt, ich übernehme das mal.
Und was passiert denn dann mit diesen 40.000 Bildern?
Also ich habe letztes Jahr, habe ich mir mal ernsthaft überlegt, pass auf, so ganz so lange wirst du nicht mehr leben, jedenfalls hast du die längste Zeit hinter dir. Es gibt keine Erben, die sich darüber freuen, wenn sie die Bilder kriegen. Jetzt musst du dir mal was überlegen. Und da habe ich probiert, die bei eBay reinzustellen. Mal einfach 2 Dampfloks, 2 E-Loks, 2 Lastwagen, 2 Straßenbahnen und eine Woche gewartet. Zuerst null Interesse, dann auf einmal ging das los. Klicks und dann habe ich von den 10 Bildern, die ich reingestellt hatte, 8 verkauft, teilweise 5-6 Euro. Und da habe ich gesagt, das machst du jetzt systematisch. Ehe das irgendwann in den Müllcontainer geschmissen wird oder in den Papiercontainer oder verstaubt und ich verliere die Übersicht, da verkaufst du jetzt systematisch dein ganzes Archiv. Ich habe ja meine eigenen Bilder, da habe ich ja die Negative, die bleiben ja unberührt. Zum Teil sind die auch gescannt. Das Erfurter Stadtarchiv hat ja Scans von Erfurt gekriegt. Und aber alles, was in Papier greifbar ist, verkaufe ich jetzt nach und nach. Mal sehen, wie weit ich komme.
Viel Erfolg dabei.
Danke.
Fällt Ihnen noch eine Geschichte ein, die Sie als besonders amüsant in Erinnerung behalten haben mit der Bahn?
Ich bin 1979, 1980 in drei aufeinanderfolgenden Jahren in Rumänien gewesen. Und zwar auch wegen der Eisenbahn, weil ich wusste, dass dort auf bestimmten Strecken noch ganz alte österreichische Lokomotiven fahren aus der K&K-Zeit. Richtige uralte Kästen. Und eine dieser Strecken ging von Orawica nach Anina, 30 Kilometer so in die Berge hinein. Und dort wurde Steinkohle gefördert und in dem Ort Anina sprachen die Leute Deutsch. Das hat mich erstens ungeheuer fasziniert. Das waren alte Österreicher. Und dort war so ein nettes Lokpersonal. Die haben mich sofort gefragt, als die merkten, dass ich da Fotos machte, also, ob ich nicht ein Stück auf der Lok mitfahren möchte. Und da bin ich auf die Lok hochgeklettert und hatte im ersten Wagen mein Gepäck. Und dann sind wir zwei, drei Stationen gefahren und dann bin ich wieder runter und zurück. Und das Gepäck stand immer noch da. Weil immer gesagt wurde, in Rumänien wird zu viel geklaut, aber in dem Zug hat mir niemand mein Gepäck geklaut. Und ich bin auf der Lok mitgefahren. Das war so schön. Das war so herrlich. Das werde ich nie vergessen.
Schönen Dank, dass Sie uns an Ihren Erinnerungen haben teilnehmen lassen. Und schönen Dank für die Begeisterung, die ich selber sehr gut verstehen kann.
Vielen Dank.
Das war mein Gespräch mit Rudolf Heim, dem Erfurter Eisenbahnfan, über seine Geschichten und seine Geschichte mit und im Zusammenhang mit der Eisenbahn. Natürlich habe ich ihn nach diesem Gespräch, das sende ich jetzt aber nicht mit, auch noch gefragt, wie er zu der Bahn von heute steht. Und natürlich stört ihn viel an den aktuellen Entwicklungen, an Verspätungen und an vielem, was nicht gut funktioniert. Aber viel weniger oder viel mindestens genauso stört ihn diese Pauschalität der Kritik an der Bahn. Und auf jeden Fall findet er unverändert viel Schönes und Gutes an diesem Verkehrsmittel, das, wenn nicht alles täuscht, heute vielleicht mehr Zukunft bevorsteht, als die meisten meinen. Vielleicht ist ja auch irgendwann einmal das autonom und fahrerlos daherkommende Individualverkehrsmittel Auto eine ernsthafte Konkurrenz. Aber wenn ich mir meine eigenen Erfahrungen vor Augen führe, muss ich sagen, unter kommunikativen Gesichtspunkten wird das Individualverkehrsmittel der Bahn sicher nicht das Wasser reichen können. Ich habe relativ viele hochinteressante Gespräche im Verlauf meiner Bahnfahrten, natürlich auch der Verspätungen und dem Ärger beim Umsteigen und etc. pp. Erlebt. Es war unterm Strich immer wieder sehr kommunikativ, sehr schön. Wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Wir haben noch 7 Minuten etwa und in diesen 7 Minuten kann ich all das, wovon ich eigentlich noch reden wollte, gar nicht mehr unterbringen. Ich werde aber unterbringen noch 2 Punkte, nämlich 2, die mit der Musik, die jetzt gleich im Hintergrund laufen wird, zu tun hat. Und zwar hat 1935 am 27. Mai Ramsey Lewis seinen Geburtstag gehabt, ein US-amerikanischer Jazzpianist und Keyboarder eines, wie es hier heißt, unterhaltenden, gern genreübergreifenden Soul- und Pop-Jazz. Und im Hintergrund läuft von ihm Wait in the Water. Gerne hätte ich auch über viele andere Geburtstage noch gesprochen. Zum Beispiel ist 1911 an einem 27. Mai Vincent Price geboren worden, ein US-amerikanischer Schauspieler, der sich insbesondere als Darsteller in Horrorfilmen einen sehr großen Namen gemacht hat und der auch wegen seiner markanten Stimme bekannt geworden ist, die nicht nur als Erzähler, sondern auch als Stimme in Michael Jacksons Thriller am Ende zu hören ist. wie es der Zufall will, auch Christopher Lee hätte heute Geburtstag gehabt. Er ist 1922 geboren und ist der Inbegriff des Bösewichts und hat als solcher Kultstatus erlangt. Zu seinen bekanntesten Rollen gehört die Titelfigur in Dracula sowie 9 weiteren Vampirfilmen. Christopher Lee. Dieser 27.05. hat aber auch noch viele andere bekannte Musikerinnen und Musiker zur Welt gebracht, wenn man das so sagen darf. Und von denen hätte ich natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr erzählt und ein bisschen mehr Musik gespielt. Zum Beispiel gehört dazu Eva, eine deutsche Chansonsängerin, die in Deutschland praktisch unbekannt geblieben ist, dafür in Frankreich große Erfolge erzielt hat. Von dem Geburtstagskind, das natürlich auch oder das nicht mehr lebt jedenfalls, Ramsey Lewis, gehen wir über zu Sonny Rollins. Sonny Rollins ist gestern gestorben und aus diesem aktuellen Anlass heraus spiele ich als letztes in dieser Sendung seinen ebenfalls zum Kult gewordenen Titel Oleo. Sonny Rollins ist im Alter von 95 Jahren gestorben und war einer der bekanntesten Jazz-Saxophonisten, die wir hatten. Dieser großartige Musiker Rollins, der erlaubt es einmal, auch einen Todestag zu erwähnen. Und weil es gerade gestern war, umso mehr. Wir verabschieden uns nicht nur von Rollins, wir verabschieden uns von euch. Wir hoffen, ihr bleibt gesund und uns gewogen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Mitwippen und fürs Interesse an den Wortbeiträgen. Macht's gut, euer Reino. Tschüss.